Die Geschichte des Kiewer Rus begann vor über 1000 Jahren in den weiten Ebenen Osteuropas, zu einer Zeit, als die Welt unvorhersagbar war und das Überleben ungewiss. Hier, wo mächtige Flüsse wie Lebensadern durch unberührte Landschaften fließen, sollte eine der bemerkenswertesten Zivilisationen des mittelalterlichen Europas entstehen. Doch warum gerade hier? Was machte diese Region zwischen Wäldern und Steppen so besonders? Die Antwort liegt in einer einzigartigen Verschmelzung von Geographie, menschlichem Mut und Schicksal. Stellen Sie sich vor, Wikinger, die ihre eisigen Heimatländer verlassen und den Dnipro hinauffahren, slawische Stämme, die ihre ersten Siedlungen errichten und byzantinische Händler, die gefährliche Reisen unternehmen. Diese Begegnung verschiedener Völker schuf etwas völlig Neues. Das Kiewer Rus war nicht nur ein politisches Gebilde, es war ein Schmelztiegel der Kulturen, ein Kreuzungspunkt zwischen Ost und West. Hier entwickelten sich Handelsnetzwerke, die von Skandinavien bis Konstantinopel reichten. Hier entstanden prächtige Städte und monumentale Kathedralen. Hier trafen sich verschiedene Religionen und Traditionen. Doch diese Geschichte ist auch eine von menschlichen Schwächen. Bruderzwist, Machtgier und unvermeidlichem Niedergang. Sie zeigt uns, wie Größe entstehen und vergehen kann, wie Entscheidungen einzelner Menschen das Schicksal von Millionen prägen. Von den ersten slawischen Stämmen bis zum dramatischen Ende unter mongolischer Herrschaft, dies ist die Geschichte einer Zivilisation, die das Fundament für drei moderne Nationen legte und deren Vermächtnis bis heute in der kollektiven Erinnerung dreier Völker weiterlebt, die Wiege der Slawen, 6. bis 8. Jahrhundert. Stellen Sie sich die weiten Ebenen Osteuropas vor über 1000 Jahren vor, eine Welt aus endlosen Wäldern, rauschenden Flüssen und geheimnisvollen Sümpfen, in der das Leben nach uralten Rhythmen pulsierte. Hier, wo der Dnipro wie ein silbernes Band durch fruchtbare Ebenen meandert und sich mit unzähligen kleineren Flüssen zu einem komplexen Netzwerk von Wasserstraßen vereint, sollte eine Geschichte beginnen, die das Schicksal Europas für Jahrhunderte prägen würde. Dies war die Wiege der Slawen, nicht die glänzenden Paläste späterer Zeiten, sondern bescheidene Holzhütten, die sich harmonisch in eine Landschaft einfügten, die sowohl nährend als auch gefährlich war. Die frühen Slawen waren weit mehr als die wilden Barbaren, als die sie in byzantinischen Chroniken oft beschrieben wurden. Stellen Sie sich vor, kleine Dörfer, die strategisch auf Hügeln errichtet wurden, um vor Überschwemmungen und feindlichen Überfällen geschützt zu sein. Rauchsäulen stiegen aus den Dächern auf, während Frauen Getreide malten und Töpferwaren formten, deren kunstvolle Muster von einer bereits hochentwickelten ästhetischen Sensibilität zeugten. Männer kehrten von der Jagd zurück, beladen mit Pelzen, die später kostbare Handelsgüter werden sollten. Kinder spielten zwischen den Häusern, während ältere Menschen Geschichten erzählten, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Geschichten von Göttern und Helden, die das Fundament einer reichen mündlichen Tradition bildeten. Diese Menschen verstanden die Geheimnisse ihres Landes in einer Weise, die uns heute fremd erscheinen mag. Sie wussten, wann die Frühjahrsflut den Dnipro anschwellen ließ und neue, fruchtbare Sedimente in die Felder spülte. Sie kannten die besten Zeiten für die Aussaat und Ernte, die Wanderrouten der Wildtiere und die Geheimnisse der Bienenzucht, die ihnen nicht nur Honig, sondern auch das wertvolle Wachs für Kerzen und Handel lieferte. Ihre Kenntnisse in der Metallverarbeitung waren bemerkenswert. Archäologische Funde zeigen kunstvolle Schmuckstücke und Waffen, die von hoher handwerklicher Geschicklichkeit zeugen. Doch was machte diese Region zwischen den Karpaten im Westen und den Urwäldern im Norden so außergewöhnlich? Die Antwort liegt in ihrer einzigartigen geografischen Lage. Der Dnipro war mehr als nur ein Fluss, er war die Hauptschlagader eines kontinentalen Handelsnetzwerks. Stellen Sie sich vor, wie Boote diese Wasserstraße befuhren. Manche nicht größer als große Kanus, andere bereits beeindruckende Flussschiffe. Sie transportierten Pelze aus dem hohen Norden, Zobel, Biber und Hermelin, die in Konstantinopel ihr Gewicht in Gold wert waren. Honig und Wachs aus den endlosen Wäldern, Getreide aus den fruchtbaren Schwarzerde-Gebieten und handwerkliche Erzeugnisse, die bereits eine charakteristische slawische Ästhetik erkennen ließen. Die verschiedenen slawischen Stämme, die Polanen am mittleren Dnipro, die Drevichanen in den Wäldern, die Sevajanen im Norden, lebten nicht in splendid Isolation. Ihre Welt war von einem komplexen Geflecht aus Handel, Konflikt und Zusammenarbeit geprägt. Märkte entstanden an Flussmündungen und Wegekreuzungen, wo sich nicht nur Waren, sondern auch Ideen, Technologien und Geschichten austauschten. Hier hörten sie erstmals von fernen Ländern, von Konstantinopel mit seinen goldenen Kuppeln, von den wilden Reitern aus den Steppen und von den mysteriösen Seefahrern aus dem Norden. Diese bescheidenen Anfänge trugen bereits die Samen der Größe in sich. Die Slawen entwickelten eine einzigartige Fähigkeit zur Anpassung und Integration, eine Eigenschaft, die sich als entscheidend erweisen sollte, als fremde Krieger aus dem Norden ihre Boote an den Ufern des Dnipro festmachten. Sie ahnten nicht, dass ihre friedlichen Dörfer eines Tages zu prächtigen Städten heranwachsen würden, die Könige und Kaiser aus ganz Europa beeindrucken sollten und dass ihre Nachkommen ein Reich erschaffen würden, das von den eisigen Küsten der Ostsee bis zu den warmen Gestaden des Schwarzen Meeres reichen sollte. Krieger aus den nördlichen Meeren, 9. Jahrhundert. Die Morgennebel hingen noch über dem Dnipro, als die ersten Drachenköpfe am Horizont auftauchten. Stellen Sie sich vor, schlanke Schiffe mit gestreiften Segeln, die sich wie Raubvögel den Fluss hinauf bewegten. Ihre Kiels schneiden durch das dunkle Wasser, wie Schwerter durch Seide. An Bord Männer mit eisenblauen Augen und rotblonden Bärten, deren Waffen im Morgenlicht blitzten. Dies war der Moment, in dem sich das Schicksal der slawischen Welt für immer ändern sollte. Die Waräger waren gekommen. Wer waren diese mysteriösen Krieger aus dem Norden? In den byzantinischen Chroniken werden sie als Ros bezeichnet, doch ihre wahre Identität lag in den eisigen Fjorden Skandinaviens verborgen. Es waren Wikinger, doch nicht die wilden Plünderer, die Klöster in England und Frankreich heimsuchten. Diese Männer waren Händlerkrieger, Abenteurer mit einer Vision, die weit über schnelle Beute hinausging. Sie hatten gehört von den Schätzen des Ostens, von Seide und Gewürzen, von Silber und Gold, die durch die Flüsse Osteuropas flossen wie Honig durch ein Sieb. Der legendäre Rurik steht im Zentrum dieser Geschichte. Eine Gestalt, die zwischen Mythos und Realität schwebt, wie Morgennebel über einem stillen See. War er ein historischer Fürst oder eine Erfindung späterer Chronisten? Die Wahrheit ist weniger wichtig als die Macht seiner Legende. Stellen Sie sich vor, wie dieser Mann, ob real oder mythisch, mit seinen Kriegern an der Küste des Ladogasees landete, wo slawische und finnische Stämme seit Generationen in endlosen Fehden gefangen waren. Unser Land ist groß und reich, aber es herrscht keine Ordnung darin, sollen sie gesagt haben. Kommt und regiert über uns. Diese Einladung, ob sie nun historische Realität oder spätere Rechtfertigung war, veränderte alles. Die Waräger kamen nicht als Eroberer, sondern als Organisatoren. Sie verstanden etwas, was den slawischen Stämmen fehlte. Die Kunst der Fernhandelorganisation. Stellen Sie sich vor, wie Sie die chaotischen lokalen Märkte in ein effizientes Netzwerk verwandelten. Wie Sie Handelsrouten kartierten, die von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer reichten. Ihre Schiffe wurden zu schwimmenden Brücken zwischen Nord und Süd, Ost und West. Doch es war mehr als nur Handel. Die Waräger brachten eine neue Form der Macht mit. Eine, die auf persönlicher Loyalität und militärischer Effizienz beruhte. Ihre Gefolgschaften, die Druschinas, wurden zum Rückgrat einer neuen politischen Ordnung. Stellen Sie sich diese Krieger vor – Männer, die ihr Leben ihrem Anführer schworen, die gemeinsam kämpften, feierten und starben. Sie schufen eine Kultur der Ehre und des Mutes, die tief in die slawische Seele eindrang und sie für immer veränderte. Die Städte wuchsen um ihre Festungen herum, wie Blüten um einen starken Stamm. Nowgorod, die neue Stadt, wurde zum ersten großen Zentrum dieser Verschmelzung. Hier entstanden die ersten Märkte, wo nordische Pelze gegen byzantinische Seide getauscht wurden, wo slawische Handwerker von skandinavischen Techniken lernten und wo verschiedene Sprachen und Kulturen zu einem neuen, einzigartigen Ganzen verschmolzen. Doch die wahre Revolution lag in der Vision dieser Männer. Sie sahen nicht nur lokale Möglichkeiten, sondern kontinentale Chancen. Der Weg von den Varägern zu den Griechen, diese legendäre Handelsroute, die Skandinavien mit Konstantinopel verband, wurde zu ihrer großen Schöpfung. Stellen Sie sich vor, Karawanen von Schiffen, die Monate unterwegs waren, Portagen überwanden, durch gefährliche Stromschnellen navigierten und dabei ein Handelsnetzwerk schufen, das Europa und Asien verband. Die Varäger veränderten nicht nur die Wirtschaft, sie veränderten die slawische Vorstellung von Macht selbst. Aus Stammesführern wurden Fürsten, aus Dörfern entstanden Städte, aus lokalen Konflikten wurde große Politik. Die Samen für etwas viel Größeres waren gesät. Ein Reich, das bald die Aufmerksamkeit der mächtigsten Herrscher Europas und Asiens auf sich ziehen würde. Die Geburt von Kiew, 9. bis 10. Jahrhundert. Stellen Sie sich einen Mann vor, der Geschichte schreibt, nicht mit Tinte und Pergament, sondern mit Schwert und Feuer, mit List und unbändiger Ambition. Oleg der Weise, ein Name, der durch die Jahrhunderte hallt wie der Klang einer Bronzeglocke. Hier war ein Mensch, der das Schicksal eines ganzen Kontinents in seinen Händen hielt und es nach seinem Willen formte. Seine Geschichte ist die Geschichte der Geburt einer Stadt, die zur Mutter aller russischen Städte werden sollte. Kiew. Im Jahr 882 ruderten Olegs Drachenboote den Dnipro hinauf, beladen nicht nur mit Kriegern, sondern mit einer Vision. Er hatte gehört von einer Stadt auf den Hügeln über dem Fluss, wo drei Brüder namens Kay, Schtschek und Choriv einst eine Siedlung gegründet hatten. Doch jetzt regierten hier zwei Varäger, Askold und Dir, die sich Fürsten nannten, aber in Olegs Augen nichts weiter waren als Usurpatoren ohne rechtmäßigen Anspruch. Stellen Sie sich die Szene vor. Oleg, der schlaue Fuchs unter den Kriegerfürsten, entwickelt einen Plan von teuflischer Eleganz. Er verbirgt seine Krieger in den Booten und lässt sich als harmloser Händler ankündigen. Wir sind Kaufleute, lässt er Askold und Dir ausrichten, auf dem Weg nach Konstantinopel und führen einen jungen Prinzen mit uns. Die Neugier der beiden Herrscher wird zu ihrem Verhängnis. Als sie zum Fluss hinabsteigen, um die vermeintlichen Händler zu begrüßen, springen Olegs Krieger aus ihren Verstecken hervor, wie Wölfe aus dem Unterholz. »Ihr seid nicht von fürstlichem Geblüt«, donnert Oleg, während seine Männer Askold und Dir umzingeln. Aber hier ist der wahre Fürst, und er zeigt auf den kleinen Igor, den rechtmäßigen Erben Ruriks. Was folgte, war swift und brutal, die beiden Usurpatoren fielen, und Kiew hatte einen neuen Herrscher. Doch Oleg war mehr als ein Eroberer, er war ein Visionär. Von den Hügeln über dem Dnipro blickte er hinab auf die Flusslandschaft und sah nicht nur eine weitere, eroberte Stadt, sondern das Herz eines künftigen Reiches. Dies soll die Mutter aller russischen Städte sein, verkündete er, und seine Worte trugen das Gewicht einer Prophezeiung. Hier, an diesem strategischen Punkt, wo der Dnipro eine große Biegung macht und schiffbare Wasserwege in alle Richtungen führen, würde er sein Zentrum der Macht errichten. Unter Olegs eiserner Faust verwandelte sich Kiew von einer bescheidenen Handelssiedlung in eine beeindruckende Festungsstadt. Stellen Sie sich vor, wie Hunderte von Arbeitern Palisaden errichten, Häuser bauen und Straßen anlegen. Schmieden hämmern Waffen und Werkzeuge, Töpfer formen Gefäße und Händler aus fernen Ländern beginnen, diese aufstrebende Stadt zu besuchen. Der Duft von geröstetem Fleisch und frischem Brot mischt sich mit dem Geruch von Leder und Metall, während die Geräusche von Handwerk und Handel die Luft erfüllen. Doch Olegs wahre Genialität zeigte sich in seiner Außenpolitik. Er verstand, dass wahre Macht nicht nur aus militärischer Stärke, sondern aus Respekt erwächst. Seine legendären Feldzüge gegen Konstantinopel waren nicht nur Raubzüge, sondern Statements. Stellen Sie sich vor, eine Flotte von 2000 Schiffen, die das Goldene Horn von Konstantinopel erreicht, während die mächtigsten Mauern der Welt hilflos zusehen müssen. Sein berühmter Schild an den Toren von Konstantinopel war mehr als ein Symbol des Sieges. Es war eine Ankündigung, dass eine neue Macht im Osten entstanden war. Die Byzantiner, die größte zivilisierte Macht ihrer Zeit, mussten lernen, mit diesem barbarischen, aber beeindruckenden neuen Nachbarn zu verhandeln. Handelsverträge wurden geschlossen, die Kiew Zugang zu den Reichtümern des Südens verschafften. Gold, Seide und Gewürze flossen nordwärts, während Pelze, Honig und Sklaven südwärts wanderten. Als Oleg im Jahr 912 starb, der Legende nach durch den Biss einer Schlange, die aus dem Schädel seines toten Pferdes kroch, wie ein alter Wahrsager prophezeit hatte, hinterließ er mehr als nur ein erobertes Territorium. Er hatte den Grundstein für ein Reich gelegt, das Jahrhunderte überdauern würde. Blut und Rache. Die Geschichte lehrt uns, dass große Männer oft tragische Enden finden. Doch wenige Geschichten sind so von Leidenschaft, Verrat und legendärer Rache durchdrungen wie die von Igor und Olga. Stellen Sie sich vor, ein junger Fürst, der das gewaltige Erbe Olegs des Weisen antritt, und eine Frau, deren Name für immer mit einer der furchtbarsten und zugleich bewundernswertesten Racheakte der Geschichte verbunden bleiben wird. Dies ist eine Erzählung, die zeigt, wie persönliche Tragödien den Lauf der Geschichte verändern können. Igor kam 912 an die Macht, als Kiew bereits zur bedeutendsten Stadt zwischen Ostsee und Schwarzem Meer aufgestiegen war. Doch der junge Fürst war ein anderer Charakter als sein großer Vorgänger. Wo Oleg listig und diplomatisch gewesen war, war Igor impulsiv und kriegerisch. Stellen Sie sich einen Mann vor, der das Gewicht einer Krone trug, die für ihn geschmiedet worden war, bevor er alt genug war, ihre wahre Bedeutung zu verstehen. Die Versuchung, seine Macht zu testen, war unwiderstehlich. Igors Feldzüge gegen Konstantinopel wurden zu legendären Episoden. Doch nicht alle endeten ruhmreich. Bei seinem ersten Angriff im Jahr 941 erlebte er eine demütigende Niederlage. Die Byzantiner setzten das berüchtigte griechische Feuer ein, eine geheimnisvolle Waffe, die auf dem Wasser brennen konnte. Stellen Sie sich das Entsetzen der russischen Krieger vor, als ihre hölzernen Schiffe in Flammen aufgingen, wie trockenes Stroh, während das Meer selbst zu brennen schien. Viele seiner besten Männer fanden in den Wellen des Schwarzen Meeres den Tod. Doch Igor war zu stolz, um diese Schmach auf sich sitzen zu lassen. 3 Jahre später kehrte er mit einer noch größeren Flotte zurück. Diesmal waren die Byzantiner klüger und boten Verhandlungen an, bevor es zur Schlacht kam. Der resultierende Handelsvertrag war vorteilhaft für die Russ, aber Igor hatte Blut geleckt. Der Krieg hatte ihm gefallen, zu sehr für sein eigenes Wohl. Das Verhängnis kam aus einer unerwarteten Richtung. Die Drevlianen, ein slawischer Stamm, der theoretisch unter Kiews Herrschaft stand, waren unzufrieden mit den steigenden Tributforderungen. Igors Gier nach Gold und Gütern hatte ihn blind gemacht für die wachsende Unzufriedenheit seiner Untertanen. Im Jahr 945 unternahm er persönlich eine Expedition, um Tribut zu sammeln, eine Aufgabe, die normalerweise Untergebene erledigten. Stellen Sie sich die Szene vor. Igor und seine kleine Gefolgschaft reiten in das Territorium der Drevlianen, ihre Pferde beladen mit bereits gesammeltem Tribut. Doch Gier ist ein gnadenloser Herr. Nachdem er seinen Tribut erhalten hatte, kehrte Igor um nur um dann zu entscheiden, dass es nicht genug war. Mit nur wenigen Männern ritt er zurück, um mehr zu fordern. Die Drevlianen sahen dies als Provokation. Wenn ein Wolf einmal Schafe reißt, wird er das ganze Rudel töten, es sei denn, man tötet ihn zuerst, sagten sie. Ihr Fürst Mal befahl Igors Hinrichtung. Die Art von Igors Tod war so grausam, dass sie zur Legende wurde. Die Drevlianen banden ihn zwischen zwei gebeugte Birken und ließen die Bäume los. Eine Hinrichtungsart, die selbst in jenen brutalen Zeiten als besonders barbarisch galt. Als die Nachricht Kiew erreichte, war das Reich ohne männlichen Herrscher. Nur Igors Sohn Sviatoslav war noch ein Kind. Hier betritt Olga die Bühne der Geschichte wie eine Rachegöttin aus den alten Sagen. Diese Frau, deren Name ursprünglich Helga lautete und die wahrscheinlich skandinavischen Ursprungs war, sollte beweisen, dass Grausamkeit und politische Klugheit sich nicht ausschließen müssen. Die Drevlianen in ihrer Naivität glaubten, sie könnten die Witwe zur Heirat mit ihrem Fürsten Mal zwingen und so die Herrschaft über Kiew übernehmen. Stellen Sie sich Olgas erste Reaktion vor, als 20 Gesandte der Drevlianen in einem prächtigen Boot den Dnipro hinauffuhren, um ihre ehrenhafte Heiratsproposal zu überbringen. Sie empfing sie höflich und bat sie, am nächsten Tag in demselben Boot zu kommen. Sie würden mit allen Ehren zum Palast getragen werden. Was die Gesandten nicht wussten, Olga hatte eine tiefe Grube graben lassen. Als sie am nächsten Tag in ihrem Boot getragen wurden, warfen Olgas Männer sie mitsamt dem Boot in die Grube und begruben sie lebendig. Doch dies war nur der Anfang von Olgas methodischer Rache, die 4 separate Akte umfassen sollte, von denen jeder grausamer und raffinierter war als der vorherige. Der letzte heidnische Krieger. 942 bis 977. In der Geschichte gibt es Momente, in denen ein einzelner Mensch das Schicksal ganzer Völker verkörpert. Augenblicke, in denen Mythos und Realität verschmelzen wie Metall in der Schmiede eines Gottes. Sviatoslav Igorowitsch war ein solcher Mensch. Stellen Sie sich einen Mann vor, der sein ganzes Leben auf dem Schlachtfeld verbrachte, der lieber unter freiem Himmel schlief als in einem Palast. Und der mit den Worten, ich komme auf euch zu, seine Feinde warnte, bevor er sie vernichtete. Dies ist die Geschichte des letzten großen heidnischen Kriegers, eines Mannes, der Europa von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer in Atem hielt. Sviatoslav kam 962 an die Macht, nachdem seine Mutter Olga fast 20 Jahre als Regentin geherrscht hatte. Welch ein Kontrast zwischen Mutter und Sohn. Olga hatte sich dem Christentum zugewandt, Diplomatie geschätzt und Kiew zu einer respektierten Hauptstadt gemacht. Sviatoslav hingegen verachtete die neue Religion, vertraute nur seinem Schwert und träumte von Eroberungen, die über alle bisherigen Grenzen hinausgehen sollten. Stellen Sie sich vor, wie der junge Fürst die prächtigen Gewänder seiner Mutter betrachtete und sie gegen den einfachen Kittel eines Kriegers eintauschte. »Ich will nicht in Kiew bleiben«, soll er gesagt haben. »Pereyaslavets an der Donau gefällt mir besser. Dort ist die Mitte meines Reiches.« Diese Worte offenbaren den Mann. Kiew war ihm zu klein, zu sicher, zu zivilisiert. Er träumte von einem Reich, das von den Wolgamündungen bis zur Donau reichen sollte, ein Reich der Krieger, nicht der Händler und Diplomaten. Seine erste große Tat war die Zerstörung des Chasarenreiches, jener rätselhaften Macht, die jahrhundertelang die Steppenrouten zwischen Ost und West kontrolliert hatte. Die Chasaren, ein Turkvolk, das zum Judentum konvertiert war, herrschten über ein Handelsimperium von enormer Ausdehnung. Doch für Sviatoslav waren sie nur Hindernisse auf seinem Weg zur Größe. Im Jahr 965 stürmte er ihre Hauptstadt Sarkel und zerstörte ihr Reich so gründlich, dass es nie wieder erstand. Stellen Sie sich vor, wie die stolzen Festungen der Chasaren in Flammen aufgingen, während Sviatoslavs Krieger wie eine Sturzflut über die Steppen rollten. Doch der Fürst hatte größere Beute im Visier. Das byzantinische Reich, geschwächt durch innere Streitigkeiten, lockte ihn wie Honig die Bären. Als Kaiser Nikephoros ihn 967 dazu einlud, gegen die Bulgaren zu kämpfen, sah Svjatoslav seine Chance. Er sollte als byzantinischer Söldner fungieren. Stattdessen eroberte er Bulgarien für sich selbst. »Hier will ich residieren«, erklärte er, als er Perjaslavets einnahm. »Hier laufen alle Güter zusammen. Gold, Seide und Wein aus Griechenland, Silber und Pferde aus Ungarn und Böhmen, Pelze, Wachs und Honig aus Rus. Die Byzantiner hatten einen Tiger gerufen, um ihre Schafe zu beschützen, und entdeckten zu spät, dass der Tiger nun ihre Herden bedrohte. Kaiser Johannes Tzimiskes, ein Mann von ähnlichem kriegerischen Temperament wie Svjatoslav, bereitete den entscheidenden Gegenschlag vor. Was folgte, war einer der epischsten Konflikte des Mittelalters. Ein Kampf zwischen dem letzten großen Heiden Europas und dem mächtigsten christlichen Kaiser seiner Zeit. Bei Dorostolon an der Donau standen sich 971 zwei Welten gegenüber. Stellen Sie sich vor, auf der einen Seite die disziplinierten byzantinischen Legionen mit ihrer ausgeklügelten Taktik und ihrem flüssigen Feuer, auf der anderen Svjatoslavs wilde Krieger, die lieber stehend sterben wollten als kniend leben. Die Belagerung dauerte Monate und beide Seiten kämpften mit einer Verbissenheit, die selbst jene harten Zeiten beeindruckte. Als endlich Frieden geschlossen wurde, war Svjatoslav zwar besiegt, aber nicht gebrochen. Er zog sich aus Bulgarien zurück, doch seine Träume von einem Donaureich waren nicht gestorben. Die Heimreise jedoch sollte sein letztes Abenteuer werden. Die Petschenegen, Nomaden aus den Steppen, warteten bei den Dnipro-Stromschnellen. Aus Svjatoslavs Schädel, so erzählt die Legende, ließ ihr Khan einen Trinkbecher fertigen. Das Ende eines Mannes, der gelebt hatte wie die Helden der alten Lieder. Wladimir der Heilige, 980 bis 1015. Es gibt Momente in der Geschichte, die das Schicksal ganzer Zivilisationen verändern. Augenblicke, in denen eine einzige Entscheidung Millionen von Menschen für Jahrhunderte prägt. Stellen Sie sich einen Mann vor, der vor der größten Wahl seines Lebens steht. Wladimir, Sohn des wilden Svjatoslav, Enkel der rachsüchtigen Olga, ein Fürst, der sein Volk zwischen vier Weltreligionen führen muss. Seine Entscheidung würde nicht nur die Rus verändern, sondern das gesamte östliche Europa für immer prägen. Wladimir kam 980 an die Macht, nachdem er seinen eigenen Bruder Jaropolk in einem blutigen Bürgerkrieg besiegt hatte. Stellen Sie sich vor, ein junger Mann, kaum 30 Jahre alt, der bereits mehr Blut an seinen Händen hatte als die meisten Krieger in ihrem ganzen Leben. Doch zunächst schien er den Weg seiner heidnischen Vorfahren zu gehen. In Kiew errichtete er einen prächtigen Tempel für Perun, den Donnergott und die anderen slawischen Gottheiten. Die Holzstatuen ragten hoch über die Stadt und das Blut der Opfertiere färbte die Erde rot. Doch das Heidentum konnte Wladimirs wachsende Zweifel nicht besänftigen. Das Reich der Rus war zu groß geworden, zu komplex, zu verbunden mit der größeren Welt, um noch von lokalen Stammesgöttern regiert zu werden. Händler aus allen Himmelsrichtungen kamen nach Kiew. Jeder brachte seine eigenen Götter und Gebräuche mit. Muslimische Kaufleute aus dem Osten erzählten von Allah und seinem Propheten. Jüdische Händler sprachen von dem einen Gott Israels. Christliche Missionare predigten von Christus. Die berühmte Religionswahl Wladimirs, wie sie die Chronisten beschreiben, mag legendäre Züge tragen, doch sie spiegelt eine sehr reale Entscheidung wider. Stellen Sie sich vor, wie Gesandtschaften aus verschiedenen Ländern vor dem Kiewer Fürsten erscheinen. Jede preist ihre Religion als die wahre und beste an. Die Muslime versprachen Paradiese voller Freuden, doch das Verbot von Wein und Schweinefleisch stieß auf Wladimirs berühmte Antwort: Das Trinken ist die Freude der Rus. Ohne es können wir nicht leben. Die westlichen Christen kamen aus dem Reich der Deutschen, doch ihre Rituale schienen fremd und ihre Päpste zu mächtig. Die Juden, obwohl respektiert als Volk des Buches, hatten kein eigenes Land mehr. Ein schlechtes Zeichen für einen Gott, dachte Wladimir. Doch dann kamen die Gesandten aus Konstantinopel. Stellen Sie sich vor, wie diese byzantinischen Diplomaten die Wunder ihrer Hauptstadt beschrieben. Goldene Kuppeln, die in der Sonne glänzten, Gottesdienste von unvergleichlicher Pracht, eine Religion, die sowohl die Macht des Kaisers als auch die Schönheit der Kunst vereinte. Wir wussten nicht mehr, ob wir im Himmel oder auf Erden waren, berichteten Wladimirs eigene Gesandte nach ihrer Rückkehr aus der Hagia Sophia. So etwas Schönes haben wir nie gesehen. Doch Wladimir war ein praktischer Mann. Die Religion musste nicht nur schön sein, sondern auch nützlich. Eine Heirat mit Anna, der Schwester des byzantinischen Kaisers Basileios II., würde das Kiewer Reich mit der mächtigsten christlichen Macht der Welt verbinden. Als Konstantinopel 987 von einem Usurpator bedroht wurde und um militärische Hilfe bat, sah Wladimir seine Chance. 6000 Krieger der Rus halfen dabei, den rechtmäßigen Kaiser wieder auf den Thron zu setzen. Der Lohn war kostbar. Anna als Braut und die Anerkennung der Rus als gleichberechtigte christliche Nation. Doch dafür musste Wladimir einen Preis zahlen, der höher war als Gold oder Territorium. Er musste seine Seele wandeln. Im Jahr 988 geschah das Unglaubliche. Stellen Sie sich vor, wie der mächtige Fürst von Kiew in die kalten Wasser des Dnipro stieg, um sich taufen zu lassen. Das Wasser, das jahrhundertelang das Blut der Opfer für Perun gespült hatte, sollte nun den Beginn einer neuen Ära markieren. Nach seiner eigenen Taufe befahl Wladimir seinem gesamten Volk, das Gleiche zu tun. Die hölzernen Götterstatuen wurden gestürzt, Peruns goldener Schnurrbart wurde abgerissen und die alten Idole trieben den Fluss hinunter wie Treibholz einer vergangenen Zeit. Doch die wahre Revolution hatte gerade erst begonnen. Mit dem Christentum kamen byzantinische Priester, Baumeister und Künstler. Die ersten Steinkirchen erhoben sich über Kiew. Ihre Kuppeln glänzten wie kleine Sonnen. Schulen wurden gegründet, Bücher übersetzt und die Kunst des Schreibens verbreitete sich. Das goldene Zeitalter, Jaroslav der Weise, 1091 bis 1051. Stellen Sie sich vor, wie die Morgensonne über Kiew aufgeht und ihre goldenen Strahlen auf eine Stadt fallen, die zur Perle Osteuropas geworden ist. Dies ist nicht mehr das bescheidene Handelsdorf vergangener Zeiten, sondern eine prächtige Metropole, die es mit Konstantinopel und Paris aufnehmen kann. In den Straßen hört man ein Dutzend verschiedener Sprachen. Glocken läuten von neuen Kirchtürmen und in den Werkstätten entstehen Kunstwerke, die Jahrhunderte überdauern werden. An der Spitze dieses Wunders steht ein Mann, dessen Name zum Synonym für Weisheit und Gerechtigkeit werden sollte: Jaroslav der Weise. Als Jaroslav 1091 endgültig die Macht in Kiew übernahm, nach Jahren blutiger Kämpfe mit seinen Brüdern, erbte er mehr als nur eine Stadt. Er erbte eine Vision. Sein Vater Wladimir hatte das geistige Fundament gelegt. Doch Jaroslav sollte darauf einen Bau errichten, der die Jahrhunderte überdauern würde. Stellen Sie sich einen Herrscher vor, der morgens Gesetze verfasste, mittags Baupläne prüfte und abends griechische Philosophen las. Hier war ein Mann, der verstand, dass wahre Macht nicht aus dem Schwert, sondern aus Wissen und Gerechtigkeit erwächst. Das sichtbarste Symbol von Jaroslavs Vision war die Sophienkathedrale, ein Bauwerk, das Kiew für immer verändern sollte. Stellen Sie sich vor, wie byzantinische Baumeister und lokale Handwerker gemeinsam an diesem Monument arbeiteten, wie Goldschmiede die Kuppeln vergoldeten und Mosaikkünstler winzige Steinchen zu strahlenden Heiligenbildern zusammenfügten. Als die Kathedrale 1033 geweiht wurde, war sie nicht nur ein Gotteshaus, sondern eine Botschaft an die Welt. Kiew stand den großen Zentren der Christenheit in nichts nach. Doch Jaroslaws wahre Größe zeigte sich in seinem Gesetzbuch, der Ruskaja Pravda, der ersten schriftlichen Rechtsordnung der Slawen. Stellen Sie sich vor, wie dieser Fürst, umgeben von Schreibern und Gelehrten, jahrelang daran arbeitete, die ungeschriebenen Gesetze seiner Vorfahren in eine logische, gerechte Ordnung zu bringen. Hier entstanden Rechtsprinzipien, die revolutionär waren. Das Recht auf ein faires Verfahren, abgestufte Strafen, je nach gesellschaftlichem Stand und vor allem ein Rechtssystem, das auf Kompensation statt auf Rache basierte. Die alten Blutfäden sollten durch geordnete Verfahren ersetzt werden. Die Welt nahm Notiz von diesem aufstrebenden Reich im Osten. Jaroslaws Diplomatie war ein Meisterwerk der Balance und Berechnung. Stellen Sie sich vor, wie Gesandtschaften aus Paris, London, Rom und Konstantinopel sich in Kiew die Klinke in die Hand gaben. Seine Töchter heirateten Könige und Prinzen. Anna wurde Königin von Frankreich, Elisabeth Königin von Norwegen, Anastasia Königin von Ungarn. Sein Hof wurde zu einem internationalen Zentrum, wo sich Exilkönige wie Magnus von Norwegen und Harald Hardrada aufhielten, wo Dichter aus Bulgarien mit Mönchen aus Griechenland diskutierten. Doch Jaroslaws größte Leidenschaft galt den Büchern. Bücher sind wie Flüsse, die das ganze Land bewässern, schrieb ein Zeitgenosse über ihn. In seinem Palast entstand die erste große Bibliothek der Rus, wo griechische Klassiker ins Slawische übersetzt wurden. Stellen Sie sich vor, wie Mönche bei Kerzenlicht über Pergamenten saßen und mühsam jeden Buchstaben kopierten, wie die Werke von Homer und Aristoteles zum ersten Mal in slawischer Sprache erklangen. Schulen entstanden nicht nur für den Adel, sondern auch für Bürgerkinder, eine revolutionäre Idee in einer Zeit, wo Bildung meist ein Privileg der Geistlichkeit war. Die Wirtschaft blühte unter Jaroslaws weiser Führung wie ein Garten im Frühling. Der Handel reichte von Grönland bis Indien, von den Pelzhändlern Sibiriens bis zu den Gewürzhändlern Konstantinopels. Kiewermünzen wurden in Skandinavien gefunden, arabische Dirham in Nowgoroder Schatzkammern. Die Stadt wuchs so schnell, dass neue Befestigungsanlagen gebaut werden mussten, die berühmten goldenen Tore, die jeden Besucher schon von Weitem beeindruckten. Als Jaroslav 1045 starb, hinterließ er ein Reich, das zu den mächtigsten Europas gehörte. Doch sein wahres Vermächtnis lag nicht in Territorium oder Reichtum, sondern in den Institutionen, die er geschaffen hatte. Einem Rechtssystem, das Gerechtigkeit über Willkür stellte, einer Kirche, die Bildung förderte, und einer Kultur, die das Beste aus Ost und West vereinte. Brüder im Streit, 1054 bis 1113. Es gibt wenige Tragödien in der Geschichte, die so bitter und unvermeidlich sind wie der Zerfall einer großen Dynastie durch die Liebe eines Vaters zu seinen Kindern. Stellen Sie sich vor, Jaroslav der Weise liegt auf seinem Sterbebett im Jahr 1054, umgeben von seinen 5 Söhnen und glaubt, das Weiseste zu tun. Anstatt sein Reich einem einzigen Erben zu überlassen, teilt er es unter allen auf. Ein Akt väterlicher Liebe, der zur Quelle jahrhundertelanger Tragödien werden sollte. Lebt in Frieden miteinander, flehte er seine Söhne an, seid einander Brüder, nicht Feinde. Diese Worte sollten wie Hohn klingen, als das Land der Rus in Blut und Chaos versank. Das System, das Jaroslav schuf, schien auf dem Papier gerecht und praktisch. Der älteste Sohn, Isjaslav, erhielt Kiew und die Oberhoheit, während seine Brüder wichtige Städte wie Tschernigow, Perjaslav und Smolensk bekamen. Das Prinzip der Senioratsfolge sollte verhindern, dass jüngere Brüder ihre älteren Geschwister ermordeten. Eine weit verbreitete Praxis jener Zeit. Stellen Sie sich vor, wie die Brüder zunächst tatsächlich zusammenarbeiteten, wie sie gemeinsam gegen die Polomzer kämpften, jene Nomadenstämme, die wie Wölfe aus den Steppen kamen. Doch menschliche Natur lässt sich nicht durch noch so weise Gesetze zähmen. Die erste große Krise kam bereits 1068, als eine gewaltige Armee der Polowzer die vereinten Kräfte der Jaroslaw-Söhne bei Alta vernichtend schlug. Stellen Sie sich das Entsetzen der Kiewer vor, als die Nachricht der Niederlage die Stadt erreichte. Ihre unbesiegbaren Fürsten, die Söhne des großen Jaroslaw, geschlagen und gedemütigt. Als Izjaslav sich weigerte, neue Waffen an das Volk zu verteilen, um die Stadt zu verteidigen, brach der Volksaufstand los wie ein lange aufgestauter Sturm. Die Szenen in Kiew müssen apokalyptisch gewesen sein. Stellen Sie sich vor, wütende Menschenmengen stürmen den Fürstenpalast. Izjaslav flieht in panischer Angst aus seiner eigenen Hauptstadt, während der Pöbel seine Schatzkammern plündert. Zum ersten Mal in der Geschichte der Rus hatte das gemeine Volk seinen Fürsten vertrieben. 7 Monate lang regierte ein einfacher Bürger namens Wseslaw von Polotsk in Kiew, ein Mann, der durch Volksgunst auf den Thron gelangt war, den Jaroslaw der Weise erbaut hatte. Als Izjaslav 1069 mit polnischer Hilfe zurückkehrte, war das Vertrauen zwischen Herrschern und Beherrschten für immer gebrochen. Die Rache war furchtbar. Hunderte von Aufständischen wurden hingerichtet. Ihre Köpfe zierten die Stadtmauern wie eine grausige Warnung. Doch die wahre Katastrophe sollte erst beginnen, als die Brüder selbst zu Feinden wurden. Der Auslöser war wie so oft bei Familientragödien scheinbar geringfügig. Streitigkeiten über Erbansprüche, Vorwürfe der Bevorzugung, das Gift des Neids, das langsam durch die Familie sickerte. Als 1773 Svjatoslav und Vsevolod sich gegen ihren älteren Bruder Izjaslav verbündeten, war das Schicksal besiegelt. Stellen Sie sich vor, wie Izjaslav zum zweiten Mal aus Kiew fliehen musste. Diesmal nicht vor dem Pöbel, sondern vor seinen eigenen Brüdern. Die folgenden Jahrzehnte wurden zu einem endlosen Albtraum von Kriegen, Intrigen und Verrat. Onkel kämpften gegen Neffen, Cousins gegen Cousins, während das Land unter dem Gewicht dieser sinnlosen Konflikte ächzte. Die glorreichen Städte Jaroslaws wurden zu Schlachtfeldern, seine prächtigen Kirchen zu Zufluchtsorten für Flüchtlinge. Stellen Sie sich vor, wie Bauern ihre Felder verließen und in die Wälder flohen, wie Händler ihre Karawanen nicht mehr wagten, wie die goldenen Kuppeln von Kiew stumpf wurden unter dem Ruß brennender Vorstädte. Die Polowzer, die unter Jaroslaw kaum gewagt hätten, die Grenzen zu überqueren, erkannten schnell ihre Chance, wie Schakale, die einen verwundeten Löwen wittern, fielen sie immer tiefer ins Land ein. Noch schlimmer, die verfeindeten Fürsten begannen, diese Nomaden als Verbündete gegen ihre eigenen Verwandten zu verwenden. Stellen Sie sich die Schande vor, Söhne der Rus, die heidnische Reiter gegen christliche Städte führten. Der Tiefpunkt kam 1997 auf dem Fürstentag von Lubecz, wo die zerstrittenen Nachkommen Jaroslaws versuchten, Frieden zu schließen. Jeder soll sein Vaterland halten, vereinbarten sie. Doch diese Worte besiegelten nur offiziell, was längst Realität war: die Aufteilung der einst mächtigen Kiewer Rus in ein Dutzend rivalisierende Fürstentümer. Der letzte Titan. In den dunkelsten Stunden der Geschichte erscheinen manchmal Menschen, die das Schicksal ganzer Völker in ihren Händen halten. Männer und Frauen, die gegen den Strom der Zeit schwimmen und das Unmögliche versuchen. Wladimir Monomach war ein solcher Mensch. Stellen Sie sich vor, das Jahr 1113. Kiew brennt erneut in Volksaufständen. Die Fürsten der Rus bekämpfen sich wie wilde Tiere und die Polowzer reiten ungehindert durch das Land, als wäre es ihr eigenes. In diesem Chaos erhebt sich ein Mann von 60 Jahren, dessen Name allein bereits Ehrfurcht einflößt. Der letzte große Herrscher der Kiewer Rus. Monomach kam nicht als strahlender Held auf den Thron, sondern als Verzweiflungsakt einer sterbenden Dynastie. Als Fürst Svjatopolk II. Starb, explodierte Kiew in einem Aufstand, der alle vorherigen Revolten in den Schatten stellte. Stellen Sie sich vor, wie wütende Massen die Häuser jüdischer Kaufleute plünderten, wie sie die Paläste der Bojaren stürmten und nach dem Blut der Reichen schrien. Die überlebenden Fürsten zitterten in ihren Festungen, unfähig oder unwillig, die Ordnung wiederherzustellen. Da wandten sich die Kiewer Bürger an den einen Mann, vor dem sowohl Feinde als auch Verbündete Respekt hatten. Wladimir Monomach, Fürst von Pereyaslav. »Komm schnell«, schrieben sie ihm, »sonst werden sie dein Haus und das Haus der übrigen Fürsten plündern.« Diese Worte trugen das Gewicht einer letzten Hoffnung. Monomach zögerte. Er wusste, dass er nicht nur eine Stadt, sondern die Überreste eines großen Traums erbte. Doch als er schließlich in Kiew einritt, geschah ein Wunder. Die Aufstände hörten auf, als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Sein bloßer Name besaß noch immer magische Kraft. Wer war dieser Mann, der solche Ehrfurcht einflößte? Monomach war der Enkel Jaroslavs des Weisen durch seinen Vater und der Enkel des byzantinischen Kaisers Konstantin IX. Durch seine Mutter eine Verbindung zweier Welten, die ihn zum geborenen Diplomaten machte. Doch vor allem war er ein Krieger, der sein ganzes Leben damit verbracht hatte, gegen die Feinde der Rus zu kämpfen. Stellen Sie sich vor, ein Mann, der über 80 Feldzüge geführt, 19 Friedensschlüsse mit den Polovtsern abgeschlossen und dabei nie seine Ehre oder seinen Mut verloren hatte. Sein erstes Meisterwerk als Großfürst war die Wiedervereinigung der zerstrittenen Fürstentümer. Wo seine Vorgänger mit Gewalt und Drohungen versagt hatten, setzte Monomach auf etwas viel Mächtigeres, seinen Ruf. Stellen Sie sich vor, wie Fürsten, die jahrelang Krieg gegeneinander geführt hatten, vor diesem grauhaarigen Mann niederknieten und um Vergebung baten. Seine Söhne setzte er als Statthalter in die wichtigsten Städte ein, schuf aber dabei ein System der Loyalität, nicht der Unterdrückung. Doch Monomachs wahre Größe zeigte sich im Kampf gegen die Polovtser. Diese Steppenreiter, die jahrzehntelang die Rus terrorisiert hatten, bekamen die volle Wucht seiner organisierten Rache zu spüren. Stellen Sie sich vor, 1116 führt der bereits über 60-jährige Fürst persönlich seine Heere weit in die Steppen hinein, nicht um zu plündern, sondern um ein für allemal Frieden zu schaffen. Seine Feldzüge waren nicht wilde Raubzüge, sondern durchdachte Operationen, die darauf abzielten, die Polovtser so weit zurückzudrängen, dass sie nie wieder eine Bedrohung darstellen würden. Die Ergebnisse waren spektakulär. Ganze Polovtser-Stämme flohen nach Ungarn und auf den Balkan, andere unterwarfen sich und ließen sich in Grenznähe ansiedeln. Zum ersten Mal seit Generationen konnten russische Bauern ihre Felder bestellen, ohne ständig über die Schulter zu blicken. Händler wagten sich wieder auf die alten Routen und in den Städten herrschte eine Ruhe, die viele für unmöglich gehalten hatten. Doch Monomach war mehr als nur ein erfolgreicher Kriegsherr. Sein Testament, ein persönlicher Brief an seine Söhne, offenbart einen Mann von überraschender Tiefe und Weisheit. »Vergesst nicht die Armen«, schrieb er, »richtet selbst und lasst nicht zu, dass die Mächtigen die Schwachen vernichten.« Stellen Sie sich vor, wie dieser alte Krieger bei Kerzenlicht seine Lebenserfahrungen niederschrieb, in der Hoffnung, dass seine Nachkommen aus seinen Fehlern lernen würden. Als Monomach 1125 starb, war die Rus zum letzten Mal vereint und mächtig. Doch er wusste, dass seine Schöpfung fragil war. Gebaut auf seiner persönlichen Autorität. Haltet Frieden untereinander, hatte er seine Söhne beschworen, aber er ahnte wohl, dass dieser Frieden mit ihm sterben würde. Der Niedergang beginnt, 12. Jahrhundert. Es gibt Momente in der Geschichte, die wie das Ende einer schönen Symphonie sind, die letzten Akkorde verklingen und eine lange Stille folgt, in der man spürt, dass etwas Großartiges für immer verloren ist. Als Wladimir Monomach 1125 starb, nahm er mehr mit ins Grab als nur sein Leben. Er nahm die letzte Chance mit, die Kiewer Rus als vereinte Macht zu erhalten. stellen Sie sich vor, wie seine Söhne am Totenbett standen und schworen, das Erbe des Vaters zu bewahren, während sie bereits in ihren Herzen die Pläne schmiedeten, die dieses Erbe zerstören würden. Die Zeichen des Verfalls zeigten sich nicht sofort, wie Risse in einer starken Mauer, die erst nach Jahren sichtbar werden. Monomachs Sohn Mstislav, genannt der Große, regierte zunächst mit derselben Autorität wie sein Vater. Stellen Sie sich vor, wie dieser imposante Mann, groß, kräftig und mit dem charismatischen Auftreten eines geborenen Herrschers, noch einmal die zerstrittenen Fürsten unter seiner Fahne vereinte. Für 7 Jahre schien es, als könnte die alte Größe bewahrt werden. Doch 1132 starb auch Mstislav. Und mit ihm starb der letzte Schatten der alten Einheit. Seine Brüder und Neffen stürzten sich auf das Erbe wie Geier auf ein Aas. Stellen Sie sich die Szene vor. Fürsten, die noch bei Mstislavs Begräbnis Tränen vergossen hatten, ziehen bereits Wochen später mit Armeen gegeneinander in die Schlacht. Das System der Senioratsfolge, einst als weiser Kompromiss erdacht, wurde zur Quelle endloser Konflikte. Der erste große Riss entstand zwischen Kiew und den aufstrebenden nördlichen Städten. Nowgorod, diese stolze Handelsrepublik am Ilmensee, hatte schon lange ihren eigenen Weg gewählt. Stellen Sie sich vor, eine Stadt, in der Kaufleute mehr galten als Krieger, wo die Bürger ihre Fürsten wählten, wie andere ihre Bürgermeister. Während Kiew in dynastischen Streitigkeiten versank, blühte Nowgorod auf. Seine Handelsnetzwerke reichten von Grönland bis nach Zentralasien. Noch dramatischer war der Aufstieg des Fürstentums Wladimir Susdal im fernen Nordosten. Hier, in den endlosen Wäldern jenseits der Wolga, entstand eine neue Art von Macht. Juri Dolgoruki, der Langarmige, war ein Fürst neuen Typs, weniger an byzantinischen Traditionen interessiert als an der praktischen Erschließung neuer Territorien. Stellen Sie sich vor, wie er durch die Urwälder ritt und dort, wo einst nur Bären und Wölfe hausten, neue Städte gründete. Eine seiner Gründungen war ein unbedeutendes Dorf namens Moskau. Die wahre Revolution aber vollzog sich unter Juris Sohn, Andrei Bogoljubski. Dieser Mann brach mit allem, was die Kiewer Rus heilig war. Stellen Sie sich vor, im Jahr 1169 nähert sich eine riesige Armee den goldenen Kuppeln von Kiew. Doch dies sind keine fremden Invasoren. Es sind russische Fürsten unter russischen Bannern, geführt von einem Enkel Wladimir Monomachs. Andrei hatte genug von der alten Ordnung, genug von Kiew als Mutter der Städte. Er wollte eine neue Hauptstadt, eine neue Ordnung. Die Eroberung Kiews durch Andrei war mehr als ein militärischer Sieg. Es war ein symbolischer Vatermord. Stellen Sie sich vor, wie die Soldaten des Nordens durch die Straßen tobten, die einst von Jaroslav, dem Weisen, erbaut worden waren. Sie plünderten die Sophienkathedrale, zerrissen kostbare Ikonen und schleppten alles fort, was sie tragen konnten. 3 Tage lang brannte die Stadt und der Rauch über dem Dnipro markierte das Ende einer Ära. Doch Andrei machte einen entscheidenden Fehler. Er kehrte nicht nach Kiew zurück, um dort zu herrschen. Stattdessen setzte er einen Verwandten als Marionette ein und kehrte in sein geliebtes Wladimir zurück. Mit dieser Entscheidung zerbrach er den mystischen Zauber, der Kiew seit Jahrhunderten zum Zentrum der russischen Welt gemacht hatte. Wenn der Großfürst nicht in Kiew residierte, was machte Kiew dann noch besonders? Die Antwort war: nichts. Die anderen Fürsten zogen ihre eigenen Schlüsse. Warum sollten sie sich um eine Stadt scheren, die ihr eigener Oberherr vernachlässigte? Einer nach dem anderen wandten sie sich ab von den alten Bindungen. Die Kiewer Rus zerfiel nicht durch einen einzigen dramatischen Schlag, sondern wie ein altes Gebäude, das langsam auseinanderfällt, wenn niemand mehr bereit ist, es zu reparieren. In den nördlichen Wäldern, in den südlichen Steppen, entlang der Handelswege entstanden neue Zentren der Macht. Doch keines besaß mehr die Autorität, alle anderen zu einen. Die Zeit der großen Einheit war vorbei. Apokalypse. Aus dem Osten 1337 bis 1440. Es gibt Momente in der Geschichte, die wie ein Blitzschlag alles verändern. Augenblicke, nach denen die Welt nie wieder dieselbe ist. Der Winter 1237 brachte einen solchen Moment für die Rus. Stellen Sie sich vor, die ersten Schneeflocken fallen auf die goldenen Kuppeln von Ryazan, als Späher mit entsetzlichen Nachrichten aus den östlichen Steppen zurückkehren. Eine Armee nähert sich, doch nicht irgendeine Armee. Dies sind die Mongolen, die Soldaten des Todes, die bereits halb Asien unter ihre Hufe getreten haben. An ihrer Spitze reitet Batu Khan, der Enkel des legendären Genghis Khan, und sein Blick ist auf die reichen Städte der Rus gerichtet. Die Mongolen kamen nicht als zufällige Eroberer, sondern als Vollstrecker eines großen Plans. Seit Genghis Khans Zeiten hatten sie methodisch ein Weltreich erschaffen, das von China bis zu den Grenzen Europas reichte. Stellen Sie sich vor, wie ihre Späher jahrelang die Rus erkundet hatten, wie sie jede Straße kartierten, jeden Fürsten studierten, jede Schwäche analysierten. Sie wussten von den endlosen Streitigkeiten zwischen den russischen Fürsten. Sie kannten die Standorte jeder Festung und sie hatten einen Plan, der so präzise war wie ein Uhrwerk. Ryazan war das erste Opfer und sein Schicksal sollte eine grausame Warnung für ganz Europa werden. Fürst Juri von Ryazan versuchte das Unmögliche. Er weigerte sich, Tribut zu zahlen und rief seine Nachbarn um Hilfe. Doch die anderen Fürsten, gefangen in ihren eigenen kleinlichen Streitigkeiten, erkannten die Gefahr nicht. Jeder kämpfe für sich, dachten sie, wie immer. Sie ahnten nicht, dass diesmal ein Feind gekommen war, gegen den nur Einigkeit eine Chance bot. Die Belagerung von Ryazan dauerte 6 Tage. Stellen Sie sich vor, wie die mongolischen Belagerungsmaschinen, gebaut von chinesischen Ingenieuren und bedient von persischen Spezialisten, die stolzen Mauern der Stadt zermalmten wie Nüsse. Als die Verteidiger sahen, wie ihre unüberwindbar geglaubten Befestigungen wie Spielzeug zerbrachen, wussten sie, dass eine neue Art des Krieges über sie gekommen war. Am 6. Tag stürmten die Mongolen die Stadt. Was folgte, war so entsetzlich, dass spätere Chronisten schrieben, kein Auge blieb, um zu weinen. Doch Ryazan war nur der Anfang. Batu Khan teilte seine Armee in mehrere Kolonnen auf, eine Taktik, die seine Feinde verwirrte und seine eigene Geschwindigkeit vervielfachte. Stellen Sie sich vor, wie diese Sturmflut aus Pferden und Kriegern sich über das Land ergoss, schneller als jede Nachricht, schneller als jede Verteidigung. Moskau fiel nach 3 Tagen, Wladimir nach 4. Die großen Festungen, die Generationen von Fürsten für uneinnehmbar gehalten hatten, erwiesen sich als hilflos gegen eine Kriegsmaschinerie, die von einem anderen Kontinent stammte. Die wahre Tragödie offenbarte sich bei Kolomna, wo sich endlich eine vereinte russische Armee den Mongolen stellte. Fürst Juri von Wladimir, Roman von Ryazan und andere tapfere Männer führten ihre besten Krieger in eine Schlacht, die sie für den Wendepunkt hielten. Stellen Sie sich vor, wie diese Ritter, die ihr ganzes Leben lang gegen Polowzer und untereinander gekämpft hatten, zum ersten Mal einem Feind gegenüberstanden, der ihre Kampfweise revolutioniert hatte. Die Mongolen kämpften nicht wie Europäer. Sie nutzten fingierte Rückzüge, koordinierte Angriffe und eine Disziplin, die alle russischen Erfahrungen überstieg. Das Gemetzel war vollständig. Die Blüte der russischen Ritterschaft lag tot auf den verschneiten Feldern von Kolomna. Stellen Sie sich vor, wie Batu Khan über das Schlachtfeld ritt und die Leichen der Fürsten betrachtete, die noch am Morgen geglaubt hatten, sie könnten diese fremden Invasoren aufhalten. So enden alle, die sich der Macht des großen Khans widersetzen, soll er gesagt haben. Der Weg nach Kiew lag nun offen. Im Dezember 12.400 erschienen die mongolischen Tumens vor der Mutter aller russischen Städte. Die Verteidiger, geführt von dem tapferen Bojaren Dmitri, leisteten heldenhaften Widerstand. Doch was konnten Mut und Verzweiflung gegen eine Kriegsmaschinerie ausrichten, die bereits Dutzende von Städten vernichtet hatte? Stellen Sie sich die letzten Stunden von Kiew vor. Die Sofienkathedrale, in der einst Jaroslav der Weise gebetet hatte, wird von Katapultgeschossen getroffen. Die goldenen Kuppeln, die jahrhundertelang über dem Dnipro gestrahlt hatten, stürzen in die Flammen. Als die Mongolen endlich die Stadt stürmten, fanden sie nur noch Ruinen und Asche. Der päpstliche Gesandte Giovanni da Pian del Carpine, der 6 Jahre später durch Kiew reiste, zählte nur noch 200 Häuser in einer Stadt, die einst 50.000 Einwohner gehabt hatte. Unter dem goldenen Joch, 12.400 bis 1480. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der die Sonne nie ganz aufzugehen scheint. Eine Welt, in der die goldenen Kuppeln von Kiew noch immer rauchen und die Überlebenden einer großen Zivilisation lernen müssen, was es bedeutet, Untertanen zu sein. Dies war die neue Realität der Russ nach 12.400. Ein Land unter dem goldenen Joch der Mongolen, wo Fürsten zu Bittstellern wurden und stolze Krieger lernten, vor fremden Herren auf die Knie zu fallen. Doch dies ist nicht nur eine Geschichte der Unterwerfung, es ist die Geschichte einer bemerkenswerten Verwandlung, die aus Niederlage letztendlich Stärke schmieden sollte. Die Goldene Horde, wie die Mongolen ihren westlichen Flügel nannten, regierte anders als andere Eroberer. Sie kamen nicht, um zu zerstören und zu gehen, sie kamen, um zu bleiben und zu profitieren. Stellen Sie sich vor, in der neuen Hauptstadt Sarai, an der unteren Wolga, errichteten sie einen Hof von orientalischer Pracht, wo sich bald Händler aus aller Welt drängten. Hier, zwischen prächtigen Jurten und steinernen Palästen, entschieden nomadische Khane über das Schicksal von Millionen sesshafter Europäer. Für die russischen Fürsten begann eine demütigende, aber lehrreiche Schule der Diplomatie. Stellen Sie sich vor, wie Alexander Newski, der legendäre Held, der die Deutschen bei der Schlacht auf dem Peipussee geschlagen hatte, den weiten Weg nach Sarai antritt, um vor dem Khan zu erscheinen. Der Mann, der gegen Kreuzritter kämpfte wie ein Löwe, muss nun lernen, vor Mongolen zu kriechen wie ein Fuchs. Doch in dieser scheinbaren Demütigung lag eine tiefere Weisheit. Newski erkannte, dass Überleben wichtiger war als Stolz. Das System, das die Mongolen etablierten, war von brutaler Effizienz. Jede Stadt, jedes Dorf musste Tribut zahlen, nicht nur in Silber und Gold, sondern auch in Menschen. Stellen Sie sich vor, wie Sklavenhändler durch russische Dörfer ziehen und die schönsten jungen Frauen und stärksten Männer für die Märkte von Kaffa und Konstantinopel auswählen. Für viele Familien war dies ein Schicksal schlimmer als der Tod. Ihre Kinder verschwanden für immer in der Fremde. Doch die Mongolen brachten auch unerwartete Veränderungen mit sich. Das riesige Reich, das sich von Korea bis nach Polen erstreckte, schuf Handelsmöglichkeiten von nie dagewesenem Ausmaß. Russische Pelzhändler fanden sich plötzlich in direktem Kontakt mit chinesischen Seidenhändlern, italienische Bankiers etablierten Niederlassungen in Nowgorod und neue Technologien, von Schießpulver bis zu Navigationsinstrumenten, drangen in die Rus ein. Stellen Sie sich vor, wie Moskauer Handwerker zum ersten Mal chinesische Seide verarbeiten oder wie russische Ärzte mongolische Medizin erlernen. Die wahre Revolution aber vollzog sich in den Köpfen der Menschen. Jahrhundertelang hatten die Fürsten der Russ ihre Energie in gegenseitigen Kämpfen verschwendet. Unter mongolischer Herrschaft lernten sie eine neue Form der Politik: Geduld, Berechnung und die Kunst des Überlebens. Stellen Sie sich vor, wie in den Klöstern von Nowgorod und Wladimir Mönche in aller Stille die alten Chroniken kopierten und dabei den Traum von Befreiung am Leben hielten. Besonders bemerkenswert war die Verwandlung Moskaus. Diese unbedeutende Stadt, einst nur eine Festung in den Wäldern, begann unter mongolischer Herrschaft zu wachsen. Die Moskauer Fürsten, Iwan Kalita und seine Nachfolger, wurden zu Meistern der neuen Diplomatie. Stellen Sie sich vor, wie Iwan Kalita, genannt der Geldsack, Jahr für Jahr nach Sarai reist, Geschenke verteilt, Intrigen spinnt und langsam das Vertrauen der Khane gewinnt. Er sammelt nicht nur für die Mongolen Tribute, sondern sammelt dabei auch für sich selbst. Münze für Münze, Dorf für Dorf. Die orthodoxe Kirche spielte eine überraschende Rolle in dieser Transformation. Die Mongolen, tolerant in religiösen Fragen, gewährten den Klöstern weitgehende Autonomie. Diese wurden zu Zentren des Widerstands, nicht des offenen Kampfes, sondern des kulturellen Überlebens. Stellen Sie sich vor, wie Mönche wie Sergius von Radonezh in den tiefen Wäldern neue Klöster gründen, wo sie die russische Seele am Leben halten und auf bessere Zeiten vorbereiten. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts war eine neue Generation von Russen herangewachsen. Menschen, die gelernt hatten, mit der Fremdherrschaft zu leben, aber nie aufgehört hatten, von Freiheit zu träumen. Sie hatten von den Mongolen Disziplin, Organisation und diplomatische Raffinesse gelernt, als 1380 Dmitri Donskoi bei Kulikovo das erste Mal seit 140 Jahren ein mongolisches Heer besiegte. War dies nicht der spontane Ausbruch unterdrückter Wut? Es war das kalkulierte Risiko eines Volkes, das gelernt hatte, geduldig auf seine Stunde zu warten. Das Erbe lebt weiter. 14. bis 15. Jahrhundert. Es gibt Zeiten in der Geschichte, in denen das Schicksal eines Volkes nicht in den Händen seiner Könige liegt, sondern in den Träumen seiner Exilanten. Stellen Sie sich vor, während Moskau langsam unter mongolischem Joch erstarkt, während die goldenen Kuppeln von Kiew nur noch Ruinen überschatten, erhebt sich im Westen ein neuer Anspruch auf das Erbe der großen Russ. In den grünen Hügeln Galiziens und den dichten Wäldern Wolhyniens, später unter den weiten Himmeln Litauens, lebt der Traum von der Wiedergeburt der Kiewer Größe weiter, getragen von Fürsten, die sich als die wahren Erben Jaroslaws des Weisen betrachten. Das Fürstentum Galizien-Wolhynien war wie ein Phönix, der aus der Asche der mongolischen Verwüstung aufstieg. Hier, an der Grenze zwischen der slawischen und der lateinischen Welt, schufen Fürsten wie Daniel von Galizien etwas völlig Neues. Einen Staat, der die Traditionen der Kiewer Rus mit den politischen Innovationen des Westens verband. Stellen Sie sich vor, wie Daniel nach der Zerstörung Kiews durch die Mongolen nach Westen blickt und eine kühne Entscheidung trifft. Er wird König, nicht nur Fürst, wie seine Vorfahren, sondern gekrönter König von Ruthenien, wie der Westen seine Länder nennt. Die Krönung Daniels 1253 war mehr als eine politische Zeremonie. Sie war eine Kampfansage. Stellen Sie sich vor, in der Kathedrale von Dorohitschin empfängt ein slawischer Fürst aus den Händen eines päpstlichen Legaten eine goldene Krone. Zum ersten Mal seit Jahrhunderten erhebt ein Herrscher der Rus den Anspruch, den mächtigsten Monarchen Europas gleichgestellt zu sein. Daniel verspricht dem Papst, seine Länder unter römische Oberhoheit zu stellen, doch in Wahrheit spielt er ein doppeltes Spiel. Bewahrt die orthodoxe Tradition und nutzt geschickt die westliche Unterstützung gegen die mongolische Bedrohung. Doch das wahre Wunder der Kontinuität vollzog sich weiter nördlich, im aufstrebenden Großfürstentum Litauen. Hier geschah etwas Paradoxes. Ein heidnisches Volk übernahm die Führung der christlichen Rus-Traditionen. Stellen Sie sich vor, wie litauische Großfürsten wie Gediminas und Algirdas, die noch den alten Göttern der Wälder opferten, gleichzeitig zu Beschützern orthodoxer Kirchen wurden. Sie eroberten nicht nur Land, sie absorbierten eine ganze Zivilisation. Die Genialität der litauischen Expansion lag in ihrer Methode. Wo die Mongolen durch Terror regierten, herrschten die Litauer durch Integration. Stellen Sie sich vor, litauische Kriegerbanden erscheinen vor den Mauern von Städten wie Polotsk oder Witebsk. Doch statt Zerstörung bringen sie Befreiung von der mongolischen Steuer. Die lokalen Bojaren behalten ihre Privilegien, die orthodoxen Priester ihre Kirchen, die Bauern ihre Traditionen. Litauen wird nicht erobert. Es wächst organisch, wie ein Baum, der seine Äste immer weiter ausbreitet. Unter Großfürst Algirdas erreichte diese Politik ihren Höhepunkt. Stellen Sie sich vor, wie dieser heidnische Herrscher, dessen Palast noch von hölzernen Götzenbildern geschmückt war, gleichzeitig als Beschützer der orthodoxen Christen auftritt. Seine Armee marschiert 1362 bis vor die Tore Kiews, vertreibt die mongolischen Vasallen und stellt die alte Hauptstadt unter litauischen Schutz. Zum ersten Mal seit über einem Jahrhundert weht wieder eine christliche Fahne über der Sophienkathedrale. Doch die wahre Bedeutung dieser Zeit lag nicht in militärischen Eroberungen, sondern in der kulturellen Synthese. Stellen Sie sich vor, wie in Vilnius, der neuen Hauptstadt dieses riesigen Reiches, litauische Fürsten russische Namen annehmen, orthodoxe Frauen heiraten und ihre Kinder in beiden Traditionen erziehen. Großfürst Jogaila wird zu Władysław, heiratet die polnische Königin Jadwiga und bringt dabei eine Union zustande, die Europa für Jahrhunderte prägen sollte. Diese Personalunion zwischen Polen und Litauen schuf das größte Reich Europas. Ein Reich, das von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer reichte und in dem die Traditionen der Kiewer Rus eine neue Blüte erlebten. Stellen Sie sich vor, in den Parlamentssitzungen von Warschau sprechen Abgeordnete aus dem ehemaligen Galizien noch immer ruthenisch, orthodoxe Metropoliten sitzen neben katholischen Bischöfen und die alten Rechte der Rus werden in neuen Privilegien bestätigt. Doch diese Kontinuität war fragil, bedroht von allen Seiten. Im Osten erstarkten die Moskauer unter dem mongolischen Joch und begannen ihre eigenen Ansprüche auf das Erbe der Kiewer Rus zu erheben. Im Westen drängten polnische Magnaten auf Katholisierung und Polonisierung. Die Nachkommen der großen Kiewer Fürsten fanden sich zwischen den Welten gefangen. Zu östlich für den Westen, zu westlich für den Osten. Aufstand der Steppenritter. 1569 bis 1686. Stellen Sie sich die endlosen Steppen der Ukraine vor, wo der Wind durch das hohe Gras pfeift und der Horizont so weit reicht, wie das Auge sehen kann. Hier, in dieser scheinbar leeren Wildnis, sollte eine der bemerkenswertesten Wiedergeburten der Geschichte stattfinden. Aus den Nachkommen der Bauern und Bojaren, die einst unter den goldenen Kuppeln von Kiew gebetet hatten, entstanden die Kosaken, Männer, die weder Herren noch Götter kannten, außer ihrer eigenen Ehre. Sie waren die Kinder der Steppes, doch in ihren Herzen trug jeder von ihnen den Traum von der Rückkehr zur Größe der alten Rus. Die Kosaken entstanden nicht durch königlichen Erlass oder fürstliche Gründung. Sie entstanden durch pure Notwendigkeit. Stellen Sie sich vor, Leibeigene, die ihren polnischen Herren entflohen sind, orthodoxe Gläubige, die der katholischen Bekehrung entkommen wollten, Abenteurer auf der Suche nach Beute und Freiheit. Sie alle strömten in die wilden Gebiete jenseits der Stromschnellen des Dnipro, wo weder polnische Magnaten noch Moskauer Bojaren sie erreichen konnten. Hier, auf den Inseln der Saporischschja Sitsch, schufen sie etwas völlig Neues, eine Republik der Krieger, eine Demokratie der Säbel. Die Sitsch war mehr als nur ein befestigtes Lager, sie war die Verkörperung einer Idee. Stellen Sie sich vor, wie Männer aus allen Schichten der Gesellschaft hier als Gleiche zusammenkommen. Der entlaufene Leibeigene sitzt neben dem verarmten Adeligen, der orthodoxe Priester neben dem tatarischen Überläufer. Ihre einzigen Gesetze sind Mut, Treue und die Bereitschaft, für die Gemeinschaft zu sterben. Hier, wo die Mehrheit entscheidet und der Hetman nur so lange führt, wie er das Vertrauen seiner Männer besitzt, leben die demokratischen Traditionen der alten Rus weiter. Doch die Kosaken waren nicht nur romantische Freiheitskämpfer, sie waren auch Krieger von furchteinflößender Effizienz. Stellen Sie sich vor, wie ihre leichten Reiterheere über die Steppen fegen, schneller als der Wind, unberechenbar, wie der Blitz. Sie kämpften gegen alle, gegen polnische Magnaten, die sie unterwerfen wollten, gegen tatarische Sklavenhändler, die ihre Frauen und Kinder raubten, gegen türkische Paschas, die ihre Kirchen zerstörten. Ihre Boote fuhren nicht nur den Dnipro hinunter, sie segelten ins Schwarze Meer und griffen sogar Konstantinopel an, das alte Byzanz, das einst Ziel der Träume ihrer Kiewer Vorfahren gewesen war. Der Mann, der diese chaotische Kraft in eine historische Mission verwandelte, war Bohdan Chmelnitsky. Stellen Sie sich vor, ein Kosakenführer von mittlerem Rang, gebildet, der Latein und Polnisch spricht, doch in seinem Herzen den brennenden Hass auf die Unterdrückung seiner orthodoxen Brüder trägt. Als polnische Magnaten sein Land raubten und seine Familie demütigten, wurde aus dem persönlichen Zorn ein nationaler Aufstand, der die Karten Europas neu mischen sollte. 6648 erhob sich Chmelnitsky und mit ihm erhob sich das gesamte Volk der Ukraine. Stellen Sie sich vor, wie die Nachricht seines Aufstands sich wie Lauffeuer über das Land verbreitet. In jedem Dorf, auf jedem Gutshof greifen Bauern zu ihren Sensen und Dreschflegeln. Die polnischen Magnaten, die jahrhundertelang wie kleine Könige geherrscht hatten, fliehen entsetzt vor der Wut ihrer eigenen Untertanen. Bei Korsun und Pilawzi werden polnische Heere vernichtet, die für unbesiegbar gehalten worden waren. Doch Chmelnitsky träumte von mehr als nur der Befreiung von polnischer Herrschaft. Er träumte von der Wiedergeburt des Kosakenstaates, der Wiederherstellung der alten ruthenischen Größe. Stellen Sie sich vor, wie er in seinem Feldlager sitzt und Pläne schmiedet für einen Staat, der sich von den Karpaten bis zum Don erstrecken sollte. In seinem Kopf leben die Erinnerungen an die Kiewer Rus wieder auf, doch vermischt mit den harten Realitäten des 17. Jahrhunderts. Die tragische Ironie lag darin, dass Chmelnitsky, um sein Volk zu befreien, neue Herren suchen musste. 6654 bei Perjaslav schwor er dem Moskauer Zaren die Treue, eine Entscheidung, die als Befreiung begann und als neue Unterwerfung enden sollte. Stellen Sie sich vor, wie die Kosaken, die ihr ganzes Leben für die Freiheit gekämpft hatten, nun vor fremden Bojaren niederknien müssen. Der Traum von der Unabhängigkeit verwandelte sich langsam in den Albtraum einer neuen Fremdherrschaft. Als die große Kosakenrevolution 1886 endlich niedergeschlagen wurde, war die Ukraine zwischen Polen, Russland und dem Osmanischen Reich aufgeteilt. Doch der Geist der Kosaken war nicht zu töten. Ihre Lieder, ihre Erzählungen, ihre unbeugsame Sehnsucht nach Freiheit sollten Jahrhunderte überdauern und eines Tages zu neuer Blüte erwachen. Unsterbliches Vermächtnis. Bis heute. Es gibt Geschichten, die niemals enden. Erzählungen, die über Jahrhunderte hinweg in den Herzen der Menschen weiterleben und immer wieder neue Formen annehmen. Die Geschichte der Kiewer Rus ist eine solche unsterbliche Saga. Stellen Sie sich vor, mehr als 1000 Jahre sind vergangen, seit Oleg der Weise seinen Schild an die Tore von Konstantinopel hängte. Doch noch heute in den Straßen von Kiew, Moskau und Minsk, in den Dörfern der Ukraine, Russlands und Weißrusslands, lebt das Vermächtnis jener goldenen Ära weiter. Drei Nationen, drei Völker, drei Träume, doch alle geboren aus demselben Samen, alle Erben desselben großen Erbes. Die Kiewer Rus war nie nur ein Staat. Sie war eine Idee, ein Gefühl, eine Sehnsucht nach Größe, die tief in der Seele der ostslawischen Völker verwurzelt ist. Stellen Sie sich vor, wie diese Idee Jahrhunderte der Unterdrückung, der Fremdherrschaft und der Spaltung überlebte. Selbst als die goldenen Kuppeln in Trümmern lagen, als fremde Herren über das Land herrschten, als die Grenzen neu gezogen und die Völker getrennt wurden, die Erinnerung an jene Zeit, als ihre Vorfahren die Welt regierten, blieb lebendig wie glühende Kohlen unter der Asche. In Moskau erhoben die Zaren den Anspruch, die direkten Nachfolger der Kiewer Großfürsten zu sein. Stellen Sie sich vor, wie Iwan der Schreckliche in seinem Palast sitzt und sich als Erben Wladimirs des Heiligen sieht, wie Peter der Große bei der Gründung von Sankt Petersburg die Vision verfolgt, das alte Prestige der Rus in neuer Form zu erneuern. Das dritte Rom war geboren. Die Idee, dass Moskau das Erbe von Konstantinopel und durch Konstantinopel das Erbe von Kiew angetreten hatte. Die russischen Herrscher sammelten nicht nur Land, sie sammelten Geschichte, Legitimität, den Glanz vergangener Größe. Doch auch in der Ukraine lebte der Traum weiter, nahm andere Formen an. Hier wurde die Kiewer Rus nicht als imperiale Vergangenheit verklärt, sondern als verlorenes Paradies der Freiheit und Selbstbestimmung erinnert. Stellen Sie sich vor, wie ukrainische Bauern ihren Kindern Lieder über die goldenen Zeiten sangen, als ihre Vorfahren freie Männer unter freien Fürsten waren. Die Kosaken sahen sich als Wiedergeborene jener alten Krieger, die einst Konstantinopel bedrohten. Jeder Aufstand, jeder Ruf nach Unabhängigkeit war auch ein Ruf nach Rückkehr zu den Wurzeln. Weißrussland, gefangen zwischen den größeren Träumen seiner Nachbarn, bewahrte seine eigenen Erinnerungen an die große Vergangenheit. Hier, wo einst Polotsk als mächtiges Fürstentum geblüht hatte, lebte die Erinnerung an eine Zeit weiter, als die Vorfahren gleichberechtigt neben den Großen der Welt gestanden hatten. Die weißrussische Seele trug den stillen Stolz eines Volkes, das wusste, auch wir waren einmal groß. Der wahre Test dieser lebendigen Geschichte kam in den dunklen Stunden des 20. Jahrhunderts. Stellen Sie sich vor, als Hitler seine Armeen gen Osten schickte und behauptete, die Slawen seien zur Knechtschaft geboren, da erwachte die Erinnerung an die alten Helden. Millionen von Menschen, die sich als Nachkommen jener Krieger fühlten, die einst Byzanz erbeben ließen, erhoben sich zur Verteidigung ihrer Heimat. Stalin mochte die Kirchen geschlossen haben, doch er öffnete wieder die Geschichtsbücher. Alexander Newski, Dmitri Donskoi, die Helden der Kiewer Rus, wurden zu Vorbildern im Kampf gegen die Invasion. Heute, in einer Zeit globaler Verbindungen und digitaler Revolutionen, mag die Welt der Kiewer Rus so fern erscheinen wie ein Märchen aus alten Zeiten. Doch stellen Sie sich vor, wie Millionen von Menschen in Osteuropa noch immer an ihre Denkmäler pilgern, wie Politiker noch immer ihre Namen beschwören, wie Künstler noch immer ihre Geschichten erzählen. In jedem neuen Konflikt, in jeder politischen Krise werden die alten Erinnerungen wach. Wer sind die wahren Erben? Wer darf den Mantel der Geschichte tragen? Die Kiewer Rus lebt nicht nur in Museen und Geschichtsbüchern, sie lebt in der DNA dreier Nationen, in ihren Träumen von Größe, in ihrer Sehnsucht nach Einheit, in ihrem stolzen Bewusstsein einer großen Vergangenheit. Manchmal wird diese Erinnerung zur Quelle der Inspiration, manchmal zur Ursache von Konflikten. Doch immer bleibt sie lebendig, das Vermächtnis einer Zeit, als goldene Kuppeln über dem Dnipro glänzten und die Welt auf eine junge, kraftvolle Zivilisation blickte, die das Schicksal Europas mitbestimmte. Die Geschichte der Kiewer Rus ist noch nicht zu Ende erzählt. Sie schreibt sich jeden Tag neu in den Hoffnungen und Träumen ihrer Erben.